Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Eine Woche ist es noch bis zur NHL Trade Deadline 2025 und das ist die Gelegenheit, sich mal die Teams näher anzuschauen und zu schauen, wer war denn in den letzten Wochen gut drauf, wer war hot und wer war nicht so gut drauf, wer war not und was könnte das vielleicht auch im Hinblick auf die Trade Deadline für die Teams bedeuten, wer muss vielleicht nochmal ein bisschen sich verstärken, wer sollte auf keinen Fall versuchen, irgendwie All-In zu gehen und welche Teams haben vielleicht den einen oder anderen Spieler, der dann interessant sein könnte. Dazu gab es ein paar Fragen von euch und die sind auch so ein bisschen jetzt in der Thematik Hot oder Not, deswegen wartet es ab, die kommen gleich noch. Wir beginnen aber mit den Teams, die nicht so gut drauf waren in den letzten Wochen und die Hot 5, Not 5 Sendung, die hatte ich ja schon zweimal in dieser Saison und die letzte datiert allerdings aus Mitte Dezember und ich werde jetzt nicht den gesamten Zeitraum betrachten, weil mir das ein Stück weit zu lange wäre, aber ich betrachte das Kalenderjahr 2025, das heißt also vom 1. Januar bis zum 27. Februar ist es dann in Nordamerika und da habe ich mir die Bilanz rausgesucht der Teams und einfach auch die Statistiken entsprechend mit dazu und da schauen wir einfach mal, wer damit dann wo platziert ist und ich würde sagen, wir gehen nach der Siegquote und nicht unbedingt nach den Punkten, denn bei den Punkten ist es manchmal etwas unterschiedlich. Wir haben tatsächlich Teams, die haben 24 Partien absolviert im genannten Zeitraum und wir haben Teams, die haben nur 20 Spiele absolviert, die meisten 21 oder 22, aber ihr seht da eben schon einen kleinen Unterschied, einen kleinen, aber feinen Unterschied. Das Team, was am schlechtesten gespielt hat in dem Zeitraum mit einer Siegquote von nur 27,5%, 4 Siege in 20 Partien waren das, das waren die San Jose Sharks, nicht so überraschend, fast 4 Gegentore im Schnitt, will ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen. Die Sharks hatten einen besseren Saisonstart, als man erwarten konnte, aber zum Beispiel, wenn man jetzt gesehen hat, Granlund weggegeben, Torhüter eben auch ausgetauscht. Also da ist wenig überraschend, dass die dann jetzt auch schlechter geworden sind. Dann haben wir die Chicago Blackhawks. Die haben immerhin 5 Siege gehabt in 21 Partien, aber auch nicht so viel besser. Und dementsprechend landen sie also auch wieder unten. Da ist zu sagen, haben auch schon den einen oder anderen Tausch gemacht. Taylor Hall ist ja mittlerweile in Carolina. Seth Jones hat erklärt, er würde dann doch gerne mal zu einem Team, was vielleicht um Titel mitspielen kann. Das ist natürlich eine Geschichte. Der hat einen ziemlich hochdotierten Vertrag, über 9 Millionen. Und war ja auch damals ein Vertrag, den ich kritisiert hatte, weil es zu dem Zeitpunkt für mich auch einfach zu hoch war. Im nächsten Jahre mit dem steigenden Salary Cap sehe ich ein bisschen andere Geschichte. Er hat die Saison auch solide gespielt. Wenn man jetzt ein Szenario hat, wo die Blackhawks mindestens ein Viertel vom Vertrag, vielleicht idealerweise sogar ein bisschen mehr noch bei sich behalten, dann ist das natürlich etwas, wo ein Team schon mit ihm arbeiten kann. Ich würde sagen, vielleicht dann eben auch im zweiten Verteidigerpaar oder mit einem anderen passenden Verteidiger dann vorne mit dabei. Aber so aktuell mit dem Vertrag sehe ich ihn nicht bei einem Titelfavoriten, weil die Titelfavoriten einfach auch nicht den Platz haben unterm Salary Cap. Das muss man wirklich sagen. Also ich würde bezweifeln, dass Seth Jones vor der Trade Deadline getauscht wird. Im Sommer ist das eine andere Geschichte, wenn dann auch ein bisschen mehr Geld so oder so da ist. Wenn die Teams auch wissen, wen haben sie verlängert, wen haben sie nicht verlängert. Vielleicht haben sie Spieler verloren oder nicht bekommen, die sie gerne bekommen wollten. Und dann kann man da, glaube ich, eher aus Sicht der Blackhawks auch ein bisschen was rausholen. Und da geht es ja auch darum, es bringt Chicago irgendwann auch nichts mehr, nur Prospects, also weit entfernte Prospects und irgendwelche Picks zu bekommen. Die brauchen Spieler, die in den nächsten 1, 2, 3 Jahren helfen können. Idealerweise welche, die jetzt schon ready sind. Und das wird dann eben im Sommer eher möglich sein, als jetzt dann während der Saison. Die Seattle Kraken sind das Team auf Platz Nummer 30 in dem Zeitraum. 8 Siege immerhin in 22 Partien. Also unten deutlich San Jose und San Jose fällt vor allem deutlich ab, aber auch die Blackhawks beide relativ weit hinten. Seattle, so dann das erste Team, wo man sagen kann, das ist ein Stück weit überraschend, weil sie eben nicht ein klassisches Team sind, was jetzt ja tankt sozusagen, wobei die Blackhawks, glaube ich, auch nicht absichtlich tanken, aber es ist nun mal so. Und ja, Seattle läuft auch nicht besonders gut die Saison, auch wieder verletzt. Ich habe es erwähnt, Jani Gurt ist verletzt. Das ist für die Trade-Deadline auch nicht so besonders ideal, weil der einer der Kandidaten war, der getauscht werden könnte. Also da muss man auch abwarten, was sie dann eben machen, die Seattle Kraken. Die Pittsburgh Penguins sind das Team, was von der Siegquote her eine ähnliche Bilanz hat. Das waren auch 7 Siege dann in dem Zeitraum. Und da muss man auch sagen, ich gehe jetzt mal auf die gesamten Standings auch einmal kurz ein. Der Playoff-Zug ist für mich einfach abgefahren. Also da braucht man sich auch keine Illusionen machen. Natürlich wird es irgendwann immer mal wieder den ein oder anderen Sieg auch geben. Aber mit 57 Punkten haben sie jetzt im Moment 9 Rückstand auf die Blue Jackets. Die sind auf einem Playoff-Platz. Pittsburgh hat aber A, 2 Spiele mehr. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dazwischen liegen 6 Mannschaften und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann also 7 mit den Blue Jackets zusammen Teams überholst, in diesem späten Zeitraum der Saison bei nur noch 21 Spielen, ist einfach illusorisch. Und ein Indikator auch, wie schlecht die Penguins eigentlich sind, die haben mit minus 48 das schlechteste Torverhältnis in der Eastern Conference, ja, ich weiß, letztes Jahr die Capitals auch mit einem sehr negativen Torverhältnis in die Playoffs reingekommen, aber trotzdem ist das Torverhältnis immer ein guter Indikator dafür, wie gut oder wie schlecht ein Team wirklich ist. Du kannst ein bisschen was kaschieren, wenn du mal knappe Siege hast, wenn du mal irgendwo einen Punkt holst mit einer Torhüterleistung, den du vielleicht nicht verdient hattest, aber wenn du generell sehr viele Tore kassierst und selber nicht so viel triffst, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass du einfach ein schwaches Team bist. Und die Pittsburgh Penguins sind ein schwaches Team. Diese Gerüchte jetzt auch, die es um Erik Karlsson gibt. Also das wird schon sehr schwierig, auch da aufgrund des Vertrages. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, der hat sehr gut gespielt beim Four Nations Face-Off. Ja, okay. Er hatte aber auch extrem gute Mitspieler. Nun waren es auch extrem gute Gegenspieler. Vielleicht kann man auch sagen, er steigert sich oder er wächst an seinen Aufgaben. Immer dann, wenn eben das andere Team ein gutes Niveau hat, dann spielt er auch auf gutem Niveau. Trotzdem auch da halte ich für eher unwahrscheinlich, dass er zumindest jetzt den Verein wechselt. Die Geschichte mit Sidney Crosby wurde von ihm häufig dementiert. Natürlich wäre es genial. Also ich meine, da habt ihr meine Fs-Brille, habt ihr dann meine Fs-Sicht so ein bisschen. Natürlich wäre es genial, wenn der irgendwann in einem NHL-Team mit Nathan MacKinnon zusammenspielen würde, also aus Sicht der Fs. Aber ich persönlich finde es auch schön, dass er sagt, also pass mal auf, Leute, das ist mein Verein hier. Ich habe hier 3-mal einen Stanley Cup gewonnen. Warum soll ich weg? Ne? Er ist eine lebende Legende in Pittsburgh und das finde ich so auch in Ordnung. Dann kommen wir zu den nächsten beiden Mannschaften. Ich habe ja schon gesagt, ich mache jetzt nicht Not 5, sondern wir sind ja jetzt schon beim Team Nummer 4 mit Pittsburgh. Aber dann kommen 2 Teams, die sehr interessant sind für mich. Und zwar zum einen haben wir da die Boston Bruins, die haben 7 Siege in den 21 Spielen dieses Jahr geholt, also auch nicht wirklich gut. Und bei denen ist es so, die sind in einer schwierigen Situation, 62 Punkte, 4 Rückstand aktuell auf den zweiten Wildcard-Platz, 1 Spiel mehr und dazwischen liegen die Senators und die Rangers, also durchaus realistisch. Da dann auch zu sagen, okay, komm, aber das ist etwas, das können wir wirklich aufholen. Das ist jetzt nicht so weit entfernt wie in dem Fall der Pittsburgh Penguins. Man muss aber auch sagen, die Boston Bruins haben in den letzten Jahren immer wieder versucht, einen Titel zu gewinnen. Sie haben sich viele, viele Spieler geholt. Sie haben immer wieder auch am Kader geschraubt. Und da ist einfach nicht mehr viel da. Sie haben nicht viele Prospects, sie haben nicht viele Draftpicks. Und die Frage ist ja auch, selbst wenn du jetzt sagst, okay, komm, trotzdem die Draftpicks, die wir haben, die schmeißen wir rein. Was bringt dir das? Sind die Boston Bruins, wenn sie sich jetzt 1, 2, sag ich mal, Spieler für spezifische Aufgaben holen, vielleicht nochmal einen weiteren Center, den du mit als Variation mit reinbringen kannst, irgendwas, vielleicht auch noch einen Verteidiger oder so, was bringt das? Und dann muss man natürlich auch sagen, schau dir deine Verletzten an. Und da ist es so, Hampus Lindholm ist verletzt, wird wahrscheinlich die komplette Saison jetzt ausfallen. McAvoy ist verletzt vom Four Nations Faceoff. Trent Frederick hat sich gerade verletzt, ist, glaube ich, week to week. Und da musst du schon sagen, der Kader ist so schon dezimiert. Also ich würde auch nicht davon ausgehen, dass die Boston Bruins in die Playoffs reinkommen, wenn dann mit viel Glück, mit sehr guten Torhüterleistungen. Und dementsprechend musst du auch als Team sagen, und das haben sie jetzt auch schon verkündet, sie werden nicht so aktiv sein. Sie werden nicht all-in gehen, wie vielleicht in einigen der letzten Jahre. Und zum Beispiel auch Brad Marchand wurde jetzt auch, ist auch immer manchmal so in der Gerüchteküche mit drin, hat auch gesagt, will nicht weg aus Boston, will die ganze Karriere dort verbringen. Auch das finde ich gut. Und würde ich mir auch wünschen, dass das so bleibt. Trent Frederick ist ein Spieler, der wurde gehandelt, weil er auch nach der Saison dann eben auch einen neuen Vertrag braucht. Und da ist es jetzt so, der ist natürlich verletzt. Das heißt, die Frage ist da, was bekommst du für einen Spieler, der verletzt ist? Natürlich dürfen Teams auch für einen, einen verletzten Spieler eintauschen, wenn die wissen, keine Ahnung, der hat jetzt eine Prellung und fällt 10 Tage aus. Dann du kriegst ja auch die Medical Records, du darfst den Spieler untersuchen. Und das kann natürlich ein Team machen, was ihn aufnimmt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er dann auch wechselt, halte ich für relativ hoch. Aber auch da ist eben, was bekommst du für ihn? Also die Boston Bruins sind da eine Mannschaft, die durch die Verletzungen dezimiert sind. Interessanterweise muss man auch sagen, man sieht auch einfach, ihnen fehlt die Tiefe. David Pastrnak ist der Spieler, der die meisten Punkte und die meisten Tore hat in diesem Kalenderjahr 2025, 18 Tore, ist mehr als Dreiseitel, hat 36 Punkte, ist insgesamt die Führung in der NHL. Und damit zeigt sich auch, sie haben jemanden, um den du auch aufbauen kannst. Aber im Moment fehlt eben da entsprechend die Tiefe bei den Boston Bruins. Deswegen glaube ich nicht, dass die groß jemanden aufnehmen werden. Eher so ein, zwei Deals, wo sie einen Spieler abgeben. Und dann hoffen sie wahrscheinlich auf die Playoffs. Aber wenn es dann eben nichts wird, ist das auch für Boston kein Beinbruch dann an der Stelle. Die Mannschaft darüber mit einer ähnlich schlechten Bilanz, das sind die New Jersey Devils. Die haben 8 Siege in 20 Spielen. Und das ist eben etwas, wo man sagen muss, das kommt schon ein Stück weit überraschend, denn die Devils waren eine Mannschaft, wo man gesagt hat, jetzt in dieser Spielzeit mit einem neuen Coach, Torhüterposition solide, das ist eine Mannschaft, die sind auf jeden Fall ein Playoff-Team und vielleicht sogar ein Stück weit mehr. So, jetzt muss man sagen, sie sind dick und fett in den Playoff-Rängen. Da sehe ich im Moment auch nicht unbedingt die Gefahr. Die haben 8 Punkte Vorsprung vor einem Team, was nicht mehr zumindest auf einem Wildcard-Platz dann auch platziert ist. Die haben ein gutes Torverhältnis, Stichwort Indikator, plus 32, sind eine solide Mannschaft, aber eben in diesem Kalenderjahr nicht besonders gut drauf. Und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass Jakob Markström verletzt ist. Der hat jetzt bisher jedenfalls in diesem Jahr nur einige Spiele gemacht, 8 Stück insgesamt. Und das ist dann natürlich etwas, wo du merkst, da fehlt ihnen der Torhüter. Jake Allen spielt okay, aber er ist eben nicht so, dass er ihnen unbedingt Spiele gewinnt. Er hat einen Rekord von 4-7. Die Fangquote 91,7 ist solide. Was man aber auch sagen muss, ist, Torhüterposition vielleicht okay, aber der Sturm eben nicht. Im Sturm haben sie wirklich ihre Probleme. Und da ist es so, sie schießen nur 2,5 Tore pro Partie aktuell, sind noch bei einem Schnitt auf die Saison über 3. Aber das zeigt ja schon, die letzten Wochen waren eben einfach nicht besonders gut. Und wenn man sich eben auch das Scoring anguckt, vorne hast du Jack Hughes, 23 Punkte in 20 Partien, 12 Tore, alles in Ordnung. Und danach hat kein anderer Spieler mehr als 6 Tore. Da kommt natürlich dazu, Nico Hische ist auch verletzt. Das ist derjenige mit den 6 Toren. Aber zum Beispiel in den Timo Meier, 20 Partien in dem Zeitraum, ein einziges Tor, 10 Punkte insgesamt nur. Das ist zu wenig. Das ist nicht das, was die New Jersey Devils sich erhofft haben. Und auch ein Jasper Bratt, natürlich 18 Vorlagen, super, aber 3 Tore, auch da wieder. Ne? Also es fehlt ihnen das Primary Scoring, vorne die Top-Leute. Es fehlt dann natürlich auch so ein bisschen das Secondary Scoring, wobei man sagen muss, Thomas Tatar zum Beispiel jetzt mal wieder 3 Tore. Also der war ja auch schon mal unterwegs bei anderen Teams, wo er gar nicht getroffen hat. Aber trotzdem, New Jersey braucht Offensive. New Jersey ist ein Team, was ich mir vorstellen kann, dass einiges macht zur Trade-Deadline, weil auch der Osten, und das ist auch so ein bisschen ein Unterschied dann Eastern Conference, Western Conference, der Osten ist offen, komme ich nachher noch mal zu, was Titelfavoriten betrifft. Deswegen, New Jersey ist ein Team, wo ich aufpassen würde zur Trade-Deadline, wo vielleicht auch mal der ein oder andere ungewöhnliche Deal kommt, mit dem man vorher nicht so gerechnet hat. Sie sind 2 Punkte zum Beispiel auch vom Heimrecht entfernt von den Carolina Hurricanes. Also da ist es durchaus auch möglich, wenn du dich gut verstärkst, wenn du jetzt noch eine gute Serie hinlegst, die letzten 22 Partien, dass du dir Heimrecht zumindest mal in der ersten Runde holst. Die Capitals vorne sind weg in der Division. Aber das wäre eben auch was. Und auch dann im Vergleich rüber auf die andere Seite, denn wer weiß, wie es dann ausgeht in den Playoffs, auch im Vergleich auf die andere Seite ist es schon so, dass sie sich da gut platzieren könnten, die New Jersey Devils. Deswegen, da glaube ich, die sind aktiv. Markstrom kommt ja auch wahrscheinlich in den nächsten Tagen, spätestens in 1-2 Wochen dann auch zurück. Und dann können die New Jersey Devils noch mal ein bisschen angreifen. Und ich glaube, die werden auch etwas zur Trade-Deadline machen. Dann will ich jetzt nicht mehr auf alle anderen Teams eingehen. Nur so ein bisschen, wenn man sich das Ganze anschaut, 2025, dann zum Beispiel seien mal die Ottawa Senators erwähnt, wo man so das Gefühl hatte, die haben richtig gut gespielt zwischendrin. Ja, aber die haben einen Rekord von 500, 10 Siege, 10 Niederlagen, 2-mal Overtime oder Shootout. Das ist schlecht. Genauso die Vancouver Canucks, auch ein 500er Rekord. Und das sind eben Punkte, Ottawa und dann auch Vancouver. Das ist einfach auch der Grund, warum die nicht dick und fett in den Playoff-Rängen drin sind, warum sie im Fall von Ottawa noch draußen sind und im Fall von Vancouver stark in Gefahr sind, diesen Platz zu verlieren. Und da muss man dann eben wirklich sagen, das ist schon ein Stück weit enttäuschend, dass die Senators da sich nicht ein bisschen mehr etablieren konnten auf den Playoff-Plätzen. Brady Tkachuk, Verletzung jetzt auch nach dem Four Nations Faceoff. Also das ist auch eine Geschichte, wo sie dann eben, ja, vielleicht auch ein bisschen Verstärkung brauchen. Ich glaube, die machen so 1-2 kleinere Deals. Was Größeres kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir auch bei Vancouver nicht vorstellen, dass sie Elias Pettersson abgeben, wobei man sagen müsste, vielleicht müssten sie es nur, was ist das für ein Markt? Also der ist ja im Moment, der Marktwert ist ja so nach unten gegangen bei ihm. Er war vorher schon schlecht in der NHL, er war beim Four Nations Faceoff schlecht. Also wenn man zum Beispiel das Beispiel jetzt Karlsson nimmt, der hat sich wieder so ein bisschen ins Schaufenster gespielt. Pettersson, also beileibe nicht. Und da ist also wirklich jetzt auch eben das, ja, entsprechend so ein bisschen die Gefahr, dass man eben sagen muss, dass sie da vielleicht dann den falschen Spieler sich ausgesucht haben, wenn es um JT Miller und um Pettersson geht. Aber gut, damit müssen sie jetzt leben. Und wird sicherlich nicht einfach für die Vancouver Canucks. Wie gesagt, da sind zum Beispiel die Flames, Utah Hockey Club, die Blues und auch so ein bisschen noch die Anaheim Ducks mit dran. Da sind 4 Teams, die zumindest eine halbwegs realistische Chance haben, da die Vancouver Canucks abzufangen. Nach vorne hin sind schon 5 Punkte Abstand. Das wird schon schwer. Also, ja, weiß ich nicht. Da ist noch viel Potenzial für Unruhe in Kanada, in Vancouver, dann an der Westküste. Damit gehen wir mal zu den Teams, bei denen es besser lief im Kalenderjahr 2025. Wer ist denn hot? Und da kommen auch eure Fragen mit ins Spiel. Denn zum einen habe ich eine Frage bekommen vom Anaheim Ducks Germany Blog. Sind die Jets wirklich ein Favorite? Und von J-Soil oder G-Soil, wie auch immer, von auf Blue Sky, habe ich auch die Frage bekommen, ey, ähnlicher Kontext, welche Teams außer Washington und Winnipeg sind gerade hot bzw. not? Wir schauen uns erstmal die Capitals an und die Winnipeg Jets, denn wenn ich mir die Siegquote in dem Zeitraum anschaue, dann sind die Winnipeg Jets das Team mit der absolut besten Siegquote 2025. 21 Partien, 15 Siege sind da mit dabei und die sind sehr, sehr gut unterwegs. Sie schießen gut Tore, 3,33. Sie haben einen sehr guten Torhüter, der nur einen Gegentorschnitt von 2,14 hat. Das Powerplay über 26%, Penalty Killing über 80%. Bei den Schüssen 29 für die Jets, 25 für die Gegner. Das sind alles Zahlen, die unterstreichen, dass sie wirklich, wirklich gut drauf sind. Man muss auch sagen, zum Beispiel im Unterschied zu anderen Teams, kommen wir auch dann gleich noch zu, Connor Hellebuck spielt gut dieses Jahr, ne? Also 15 Spiele, 12 Siege, 91er Fangquote, 2,06 der Gegentorschnitt. Eric Comrie ist besser. Der hat in diesem Zeitraum eine 92er Fangquote und einen Gegentorschnitt von unter 2. Liegt manchmal auch einfach daran, dass zum einen kriegt Hellebuck wahrscheinlich die besseren Gegner. Ich habe jetzt nicht alle Spiele da aufgelistet. Und zum anderen ist es so, dass die Verteidigung bei einem Backup-Torhüter noch defensiver spielt manchmal und noch genauer drauf achtet, weil sie wissen, naja, vielleicht kann der den dann nicht entschärfen, diesen Schuss, und dann blocke ich den lieber oder versuche das vorher anders zu lösen. Also Statistiken von Backup-Torhütern sind immer so ein bisschen gefährlich, wenn man dann sagt, ja, eigentlich müsste er jetzt Comrie spielen statt Hellerback. Also aufpassen, das ist in dem Fall dann auch natürlich nicht so. Also, wir sehen die Winnipeg Jets sehr, sehr gut. Ebenfalls sehr, sehr gut sind die Washington Capitals. Die haben in dem Zeitraum die beste Offensive. 3,59 ist da der Tore-Schnitt. Und was man da auch sagen muss bei den Washington Capitals, es ist nicht nur so, dass sie jetzt eben da vorne Alex Ovechkin haben, sondern in den 22 Partien, der Topscorer ist Pierre-Luc Dubois. Wer hätte das gedacht? Vor der Saison und in den letzten Jahren viel kritisiert. Der hatte 21 Punkte in den 22 Spielen 2025. 9 Tore selbst geschossen. Ovi hat zwar 13, sind die meisten, ganz klar. Aber Tom Wilson auch nochmal mit 12. Strome hat gescored. Protas hat gescored. McMichael, Carlson, Jacob Chychrun, Verteidigung auch mit dabei. Also es läuft nahezu perfekt. Wobei man jetzt sagen muss, die letzten beiden Spiele waren nicht so gut bei den Capitals. Aber es läuft nahezu perfekt in der Hauptstadt. Und jetzt ist natürlich auch so, ne, ihr habt das ja auch gefragt, also zum einen die Frage vom Anaheim Ducks Germany Block, sind die Jets wirklich ein Favorite? Ich würde die Frage auch tatsächlich dann erweitern auf Washington und auf Winnipeg. Und da muss man natürlich sagen, die letzten Jahre haben eben gezeigt, dass eine gute reguläre Saison noch keinen Playoff-Erfolg garantiert. Und im Fall von Winnipeg ist es natürlich so gewesen, letztes Jahr wirklich, wirklich gut gespielt. Klasse Saison, ich glaube 110 Punkte waren es dann. Platz 2, Heimrecht gegen die Avs. Das erste Spiel, will nicht sagen, es läuft perfekt, aber so ähnlich, wie man sich das vorgestellt hat. Georgiev damals auch in einer kleinen Krise bei Colorado, kassiert sehr viele Tore. Sie haben vorher die direkten Vergleiche alle gewonnen gehabt gegen die Avs. Ja, und dann brechen sie ein. Und da hat auch Connor Hellebuck sehr, sehr viele Tore kassiert. Und die Winnipeg Jets sind in einer Situation, also wenn ich das zum Beispiel vergleichen würde mit den Toronto Maple Leafs, also wenn Winnipeg nicht so ein kleiner Markt wäre, wäre da auch viel mehr los, was die Medien betrifft. Das ist ja auch in Kanada so, dass die Jets auch noch so ein bisschen unter der Hand laufen. Vancouver, Toronto, Montreal, selbst Ottawa, die generieren einfach mehr Schlagzeilen. Natürlich Edmonton, gar keine Frage. Und die Jets, klar gab es da auch Kritik, klar hat man auch ein bisschen hinterfragt, woran lag es jetzt. Aber so wirklich, dass man gesagt hat, naja, das sind jetzt Playoff-Versager, nicht unbedingt. Aber das sind natürlich Fragezeichen und sie müssen in den Playoffs jetzt erstmal zeigen, dass sie auch zu den besseren Teams gehören. Da ist natürlich dieser eine Lauf damals in der Bubble, wo sie dann auch die Oilers geschlagen haben. Aber letzten Endes ist es so, dass Winnipeg noch viele Fragen offen gelassen hat in den Playoffs in den letzten Jahren und die müssen erstmal beantwortet werden. Und es ist natürlich schön, dass sie jetzt so eine sehr gute Bilanz haben. Es ist auch, finde ich, etwas, wo man sagen kann, das ist positiv, nach einem enttäuschenden Verlauf in den Playoffs letztes Jahr so durchzustarten. Ich meine, was war das am Anfang? Weiß ich gar nicht mehr, 16 von 17. Jetzt hatten sie eine Siegesserie, die ist jetzt zu Ende in 11 Spiele hintereinander gewonnen. Also das ist schon wirklich ein Zeichen dafür, dass sie eine Top-Mannschaft sind, die eine super Mischung haben, beste Torverhältnis der gesamten NHL mit Abstand plus 72, also das ist schon extrem, extrem gut. Heimbilanz überragend, auswärts auch okay. Also da passt alles bei den Winnipeg Jets aktuell. Du musst natürlich schauen, wen bekommst du denn als Gegner? Und im Moment sind sie auf 1 im Westen, das heißt, sie würden den zweiten Wildcard-Platz bekommen, die Vancouver Canucks. Ich glaube, das wäre ein Gegner, der würde ihnen liegen, nur die Avs sind im Moment auf Wildcard Platz 2 und wenn du dann Colorado bekommst, ich glaube, dass Winnipeg dieses Jahr besser ist und ich glaube auch, dass sie dieses Jahr deutlicher favorisiert werden als im letzten Jahr gegen die Avs. Nur trotzdem ist das ja keine Garantie, dass du dann nicht plötzlich 2 Spiele irgendwie verlierst aufgrund von McCarr und McKinnon und dann kommen natürlich im Kopf wieder selber die Gedanken und es kommen auch von außen die Fragen. Und die Winnipeg Jets sind in einer Situation, wie sie viele Teams hatten. Toronto habe ich als prominentes Beispiel genannt in den letzten Jahren. Sie müssen die Fragen erstmal in den Playoffs beantworten. Du kannst Sie können wirklich President's Trophy gewinnen, Rekorde, Vereinsrekorde aufstellen, ohne Ende. Das interessiert am Ende keinen, wenn sie wieder in der ersten Runde ausscheiden. Vielleicht sogar, wenn sie in der zweiten Runde ausscheiden. Da würde ich sagen, kommt es auch ein bisschen drauf an, wie dann die Leistungen und die Umstände sind. Da kann man dann durchaus auch mal verlieren, je nachdem, wer dann da kommt auch. Aber eine Playoff-Runde müssen die Winnipeg Jets meiner Meinung nach gewinnen. Ansonsten musst du da auch sehr viele Fragen stellen. Stichwort Frage, Nikolaj Ehlers hat keinen Vertrag mehr ab Sommer. Den könnte man natürlich tauschen. Glaube ich nicht, dass sie ihn abgeben, es sei denn, sie bekommen irgendein Paket, was super ist. Aber auch da willst du mit der Chemie, die sie im Moment haben, spielen? Glaube ich eher nicht. Dementsprechend, Winnipeg wird sich den einen oder anderen Spieler noch holen. Haben sie im letzten Jahr auch gemacht. Da ist es ein bisschen schief gegangen. Da haben sie es auch früher gemacht gehabt, in einigen Fällen, als jetzt in der Saison. Ich glaube, dass sie ein paar Trades machen. Viel müssen sie nicht machen. Und dann muss man eben hoffen, dass Connor Hellebuck auch mal eine Playoff-Serie gewinnt und vielleicht auch mal ein oder zwei Spiele einfach auch klaut, die sie vielleicht dann nicht verdienen zu gewinnen. Im Moment würde ich sie als Titelkandidaten mit Fragezeichen einfach sehen, aufgrund der letzten Jahre. Also da kannst du natürlich sagen, naja, wo ist jetzt der Unterschied? Die haben 11 Punkte mehr als die Dallas Stars dahinter zum Beispiel. Ja, aber Dallas war mehrfach im Conference Final. Dallas war mit einigen Spielern auch schon mal in einem Stanley Cup Finale, die jetzt noch aktiv sind. Winnipeg hat keinen tiefen Lauf in den Playoffs dort in den letzten Jahren gehabt. Dementsprechend den Credit haben sie noch nicht. Und das ist etwas, was man dann in den Playoffs sehen muss. Stichwort Washington. Ähnliche Situation. Letztes Jahr war das natürlich etwas, wo man sagen muss, eher zufällig in die Playoffs rein. Ganz enttäuschend in einem Sweep raus. Da haben sie knapp über 3 Minuten nur geführt in der gesamten Serie gegen New York. Ansonsten chancenlos, muss man ja so ehrlich sagen. Und die sind für mich auch so ein Spitzenteam mit Fragezeichen, wobei du da natürlich wieder anführen musst, dass da auch einige Spieler dabei sind, die schon mal mit den Washington Capitals einen Stanley Cup gewonnen haben. Und bei Washington ist es einfach so, das System funktioniert im Moment in der regulären Saison wirklich gut, aber zum Beispiel Pierre-Luc Dubois hat in den Playoffs noch nie was gerissen. Das ist ja auch jemand, der mit Winnipeg auch in Verbindung steht, noch in seiner Karriere. Und auch da musst du eben schauen, was passiert da. Auch zur Trade-Deadline, ich kann mir nur kleinere Deals vorstellen. Die sind so überraschend in der Position, die haben auch so eine gute Chemie, die reinpassen gut, auch mit der Verteidigung, Chikrin habe ich genannt, auch mit Logan Thompson im Tor, der hat nun auch schon Stanley Cup gewonnen, nicht als Nummer 1 in dem Sinne, aber trotzdem, er hat den Stanley Cup gewonnen, also da ist viel Erfahrung. Sie waren halt eine Mannschaft, die auch in der Ovi-Ära bis auf den Stanley Cup Sieg 2018 auch nie einen tiefen Lauf hatte. Das war ja auch eine Kritik, was man immer gesagt hat, na wenigstens mal ein Conference Final. Das fehlt jetzt noch so ein bisschen. Ich würde die auch als Titelfavoriten mit Fragezeichen sehen und da eben auch einfach mal abwarten wollen, was dann jetzt zur Trade Deadline passiert. Ich will noch mal einmal kurz die Hot Teams abfrühstücken, sozusagen, die jetzt im Jahr 2025 da waren. Da ist zum einen zu nennen die Detroit Red Wings. Die Detroit Red Wings sind super gut. Seit dem Trainerwechsel funktioniert fast alles. 15 Siege in 22 Partien. Sehr, sehr gut unterwegs. Natürlich, auch da sind noch ein paar Baustellen. Unterzahlspiel wäre zum Beispiel für mich eine Baustelle. Da haben sie knapp über 70%. Auch bei den Gegentoren, 3 sind zu hoch. Aber die sind richtig dick und fett im Playoff-Rennen mit dabei, haben jetzt aktuell den ersten Wildcard-Platz da in der Eastern Conference. Und das ist schon wirklich gut, was die letzten Wochen dann eben auch gespielt haben. Und da muss man schauen, sie werden auch da ein bisschen was machen zur Trade-Deadline. Ich glaube, nichts Verrücktes, so die Superstars, wo Steve Eiserman ja gesagt hat, auch angedeutet hat, er hat es die letzten Jahre versucht. Das sehe ich nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie, falls Rantanen dann doch auf dem Markt ist, da irgendwie tätig sein werden. Ein oder zwei solide Spieler, ja, aber was Verrücktes wird er, glaube ich, da nicht machen, zumindest nicht in der jetzigen Situation. Dann noch zu nennen, die Dallas Stars sind mit dabei, auch sehr gut 2025, das ist zum Beispiel für mich ein echter Titelkandidat, Erfahrung ist mit dabei, die letzten Jahre, da ist Goaltending, da muss man auch sagen, trotz der Verletzung, ich meine, mit Miro Heiskanen bricht da schon ein ziemliches Stück weg und trotzdem sind sie so gut unterwegs gewesen bisher in diesem Jahr. Das ist schon sehr, sehr gut. Und dann das Team, das Überraschungsteam der kompletten Saison, die Columbus Blue Jackets. Ich meine, die Geschichte mit den Godot-Brüdern brauche ich euch nicht erzählen. Und dass sie dann so eine Wahnsinnssaison spielen, jetzt auch aktuell auf dem zweiten Wildcard-Platz im Osten. Also das ist schon sehr, sehr überraschend und die 2025 auch wirklich, wirklich heiß. Ansonsten nochmal so ein bisschen der Blick runter bei den Teams, die gut waren. Rangers, gab es ja auch zuletzt auch von euch einen Kommentar, hatte mich auch jemand angeschrieben. Rangers are back, habe ich auch gesagt, sind ja bisher auch gut. Aber auch da muss man abwarten, ob das dann reicht für die Playoffs. Die Maple Leafs, achso, Rangers übrigens, Adam Fox verletzt. Das kann einen großen Einfluss darauf haben, wie das jetzt weiterläuft in Richtung Playoffs. Also da muss man schon mal ein bisschen schauen. Und Chris Drury hat auch gezeigt, also im Grunde bis auf die Kernspieler ist da jeder ersetzt und auch tauschbar. Ich erwarte da auch nichts Verrücktes jetzt mehr von ihm vor der Trade-Deadline, aber er hat eben gezeigt, da gibt es keine Namen, die irgendwie bis auf Shesterkin, Fox, würde ich sagen, und ein, zwei vorne noch, die irgendwie festgeschrieben sind. Dann die Toronto Maple Leafs, wirklich gute Saison, finde ich, im Moment so ein bisschen, die sind so auch so ein kleiner Sleeper-Titelfavorit, ich will es nicht jinxen, aber da kann ich mir einen tiefen Lauf vorstellen. Und dann übrigens, Obacht NHL, Tampa Bay Lightning. Die haben die meisten Spiele gehabt, 14 Siege in 24 Partien in diesem Jahr. Die sind aktuell noch auf Platz Nummer 3 in ihrer Division. Nur, sie haben 72 Punkte, auf 1 sind die Panthers, die haben 75, aber zwei Spiele mehr. Und im Moment haben die Lightning 7 Partien hintereinander gewonnen. John Cooper hat es geschafft, das Team direkt aus dem Four Nations Faceoff durchstarten zu lassen. Er hat auch gesagt, zum Beispiel nach der Partie gegen Edmonton, da hat man gemerkt, die sind nicht so gut drauf, die Oilers. Die haben schon was verloren. Da müssen wir jetzt auch Fuß aufs Gas und müssen die eben zu Hause schlagen. Die sind sehr, sehr gut. Kucherov auch wieder sehr, sehr gut, seitdem das Kalenderjahr gewechselt hat. Wobei, vorher war er auch gut. Also einfach eine Standard-Superstar, Topscorer-Saison von Nikita Kucherov. Und die Tampa Bay Lightning, das ist ein extrem gefährliches Team. Also wer möchte die sowieso in den Playoffs haben? Aktuell wäre es übrigens Leafs gegen Lightning. Ja, herzlichen Glückwunsch dann für Toronto. Und wenn die auf 1 reinlaufen sollten in der Atlantic und kriegen dann irgendwen, der da gerade mal so dann in die Playoffs reinkommt, keine Ahnung, ich sag mal, Ottawa schafft's doch. Auch da, die werden sich auch bedanken, wenn Tampa Bay da mit reinläuft. Also das ist schon ein Stück weit, da eben auch eine Geschichte, wo man, ja, sie sind nicht so gut wie die letzten Jahre, Tampa Bay, gar keine Frage. Und da wird auch zur Trade Deadline nicht megamäßig viel passieren. Aber trotzdem willst du nicht gegen die spielen. Und übrigens, Indikator, plus 53 ist das Torverhältnis von Tampa Bay. Das ist nach Washington das zweitbeste in der Eastern Conference. Also so viel zu dem Thema. Zu Hause sehr, sehr gut. Auswärts durchwachsen Tampa Bay. Da haben sie eine ausgeglichene Bilanz. Aber wie gesagt, wenn die einmal wirklich heiß auch in die Playoffs reinkommen, Obacht NHL, so viel Erfahrung, so ein guter Coach, hungrig weiterhin auf Erfolg, wenn man das auch gesehen hat, die Kommentare von ihm dann zum Team. Einmal bevor das Tor fiel von McDavid, dann danach auch mit Binnington zusammen. Also das ist einer, der ist so heiß darauf zu gewinnen. Der hat noch nicht genug gewonnen, John Cooper. Und Tampa Bay, sehr, sehr gefährliches Team für den gesamten Rest der NHL. Das waren die Teams, die heiß gelaufen sind in 2025 und die Teams, bei denen es nicht so gut lief. Ich schaue mal, ob ich bei den im oberen Bereich noch eine Mannschaft vergessen habe, die irgendwie noch erwähnenswert wäre. Carolina slumpt so ein bisschen vor sich hin. Diese Gerüchte mit Rantanen, boah, also ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen, dass sie jetzt da Mikko Rantanen abgeben. Ich sag mal so, selbst wenn er ein Rental ist. Also die Eastern Conference ist wirklich weit offen, ich hab's ja gesagt, genau, ich wollte nochmal Titelfavoriten durchgehen. Also Eastern Conference vorne, Florida, ja, auch wenn sie vielleicht nicht an 1 laufen in ihrer Division. Maple Leafs, bisschen mit Fragezeichen, Tampa Bay auch mit Fragezeichen. Washington, auch mit Fragezeichen als Titelfavorit. Carolina, ja, mit Rantanen zusammen. Ohne Rantanen weiß ich nicht, was das für ein Paket sein soll, was sie da dann weit mit vorne hält. Die New Jersey Devils, nein, sehe ich nicht als Titelfavorit. Und dahinter auch keins der Teams, was dahinter platziert ist. In der Western Conference, Winnipeg mit Fragezeichen, Dallas, ja, Titelfavorit, Minnesota mit Fragezeichen. Da gilt im Grunde das, was auch für die Winnipeg Jets gilt, unter anderem auch noch mit einem großen Abstrich, dass Kaprizov ja verletzt ist. Da weiß ich nicht, ob der wieder zurückkommt vor den Playoffs. Große Frage da eben, dementsprechend. Da würde ich sagen, sind nicht unbedingt Titelfavorit, wenn wir dann rüberschauen in die Pacific. Vegas ist ein Titelfavorit, Edmonton ist ein Titelfavorit, Los Angeles, nee, Fragezeichen auch damit dabei. Auch da eben die letzten Jahre nicht gezeigt, dass sie ein Titelfavorit sind. Dementsprechend Fehlt da einfach was? Die Avs, nein, aktuell auch kein Titelfavorit für mich. Da erwarte ich viel vor der Trade Deadline. Da erwarte ich wirklich jede Menge kreative Deals auch. Und dahinter sehe ich auch kein weiteres Team, was so ein Titelfavorit in Spe irgendwie sein könnte. Das war mein Blick auf Teams, die hot sind und auf Teams, die not sind. Und auch so ein bisschen schon eine kleine Vorschau in Richtung Trade Deadline. Und da wird es ja auch dann in der nächsten Woche einiges von mir geben. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Kommentare, dann gerne info@sportpassion.de, @lars_mar oder Sportpassion bei den diversen Social-Media-Kanälen. Abonniert den Podcast, sagt weiter, bewertet den Podcast und ansonsten schaut in die Shownotes, PayPal oder SteadyHQ. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da vielleicht euch auch mit beteiligt. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.